Menschzentriertes QM und KI, wie passt das zusammen? Auch heute lernen wir von Ursula Wienken wieder ganz viel zum Thema, wie KI auf gute und effektive Art eingesetzt werden kann, ohne dass die menschzentrierte Arbeitszusammenarbeit gefährdet wird. Und das insbesondere am Beispiel des Prozessdesigns. Außerdem, wie KI auch Denk- und Lernprozesse behindert, sprechen weitere Risiken und Einsatzfelder an und hören am Ende noch einen Erfahrungsbericht darüber, wie Mitarbeitende in einem Projekt KI so einsetzen, dass nicht nur massiv Zeit und Ressourcen gespart werden, sondern auf unerwartet kreative Art und Weise auch die Akzeptanz des QMs gesteigert wird. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Jetzt waren wir ja aber eigentlich auf dem Weg, nochmal das menschzentriert ins Spiel zu bringen. Und da würde mich jetzt auch die Diskussion mit dir nochmal interessieren, weil ein Thema, was da immer wieder gehypt wird, ist, KI kann euch doch wunderbar helfen, eure Prozesse zu gestalten. Fragt sie doch einfach mal und die schreibt euch das.
Genau.
Und da kriege ich natürlich eine Gänsehaut, weil da so viele Themen angetriggert werden, die für mich auch mit menschzentriertem Arbeiten, mit einer guten Art, Menschen zu beteiligen, zusammenhängen. Wie siehst du denn das Thema oder wo würdest du tatsächlich da ansetzen, KI und menschzentriert zusammenzubringen?
Ja, das ist auch wieder ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich muss tatsächlich zugeben, dass ich anfangs auch mich der Faszination ergeben habe, ich kann jetzt Prozessbeschreibungen mit KI machen, mit meinen Kunden. So, vor allen Dingen, weil die auch, die kann ja auch Flussdiagramme.
Das ist prima.
Und dann mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen Überlegung folgte natürlich dann sofort die Idee, okay, und handeln wir uns jetzt wieder so ein Top-Down-Prinzip ein durch die KI, was wir alle erfolgreich wegmodernisiert haben und wegagilisiert haben. Also es gab ja mal Zeiten, in denen so ein Prozess am grünen Tisch von Qualitätsmanagementbeauftragten entwickelt wurden. Dann wurden die runtergezeichnet oder visualisiert und dann freigegeben. Und dann hatte sich jeder darum zu kümmern. So, und das wollte niemand mehr. Dann kam diese ganze, da müssen die Leute mit rein und Menschen, die im Prozess stehen und entscheiden und demokratisch und ich weiß nicht was und partizipativ. So, jetzt machen wir ja im Prinzip mit dem Thema Prozesse das Gleiche. Also ich gebe der KI den Auftrag, mir einen Prozess zu beschreiben zum Thema Kundenbeschwerden, Umgang mit Kundenbeschwerden. Die entwickelt mir einen Prozess, der sieht super aus, der macht absolut Sinn, aber der hat nichts mit mir zu tun. Und das Ganze dauert 3 Minuten vielleicht, bis der Prozess fertig ist. Und meine Sorge, wirklich Sorge an der Stelle ist, dass Leute davon begeistert sind, weil das eben so viel schneller geht. Und unter uns und ehrlich, das ist ja auch nicht die Lieblingsbeschäftigung von Organisationen, mit vielen Menschen Prozesse immer wieder zu überarbeiten oder neu zu entwickeln oder zu definieren. Ja. Die wollen das schnell und gut und vor allen Dingen zertifizierungsfähig. Ja. Und wenn ich das der KI gebe, dann habe ich das zertifizierungsfähig, weil die kennt die ISO im Zweifel. Ja. Wenn es eine andere Norm ist, kann ich die auch zur Verfügung stellen und dann kennt die auch. Und dann macht die mir den Prozess so, dass ein Auditor da drüber guckt und erstmal sagen würde, super, ja, top geregelt, alles drin, was man so braucht. Und dann kommt halt auf der anderen Seite wieder das, was ich dann nenne, die unbeeindruckten Mitarbeiter, ja, und Innen. Mit denen, da hat das gar nichts zu tun. Und es gibt eben so Anwendungsfälle, die liegen auf der Hand, so wie ich lasse mir eine Prozessbeschreibung schreiben, die am Ende aber zumindest einmal reflektiert werden müssten, ob das Sinn macht. Also torpediere ich mir damit jetzt wieder meine Vorstellung von einem menschenzentrierten, partizipativen, demokratischen QM. Mhm. Die Gefahr ist so groß, ne, weil wir alle zu viel zu tun haben. Gerade QM-Menschen haben oft so viel um die Ohren, dass da jede Erleichterung gern genommen wird. Und dann brauche ich halt das Bewusstsein oder ich muss mir die Frage stellen, will ich das? Also ist es das jetzt? Ist es das wert? Ne? Oder katapultiert uns das wieder in so eine QM-Steinzeit, aus der wir Gott sei Dank alle raus sind?
Ja, ich schon, ja. Ich würde da gerne eine provokante Zwischenfrage stellen. Ich sehe das eigentlich relativ schlicht. Für mich ist das alles eine Frage des sogenannten Auftrages. Mhm. Was will die Geschäftsführung von mir als QMB und von ihrem Managementsystem? Wenn die mir sagt, sorge dafür, dass uns das Zertifikat erhalten bleibt, aber lass, das war mein erster Beratungsauftrag übrigens. Ich habe dann im Nebensatz gesagt, Sie kriegen ein halbes Jahr bis zur Zertifizierung und bitte lassen Sie meine Leute in Ruhe. Die haben Besseres zu tun. Machen Sie einfach, dass wir das Zertifikat kriegen, aber halten Sie die Führungskräfte und Mitarbeiter nicht von der Arbeit ab. Wenn das der Auftrag ist, dann soll die KI machen, was sie will. Aber ich muss mich ja vorher dann vielleicht als QMB da an der Stelle auch schlau machen und mir Rückendeckung holen, was wollen die eigentlich? Und wenn die sagen, ich will ein QM, das wirklich funktioniert, das bei den Leuten akzeptiert wird, was hilft in meinem Unternehmen, bestimmte Routinen auf eine verlässliche Art und Weise abzuwickeln oder was zumindest ein Grundgerüst ist, weil so sicher kann das ja gar nicht sein. Es gibt immer irgendwas, was anders ist, deshalb Detailgrad und so weiter, das sind nochmal ganz neue Diskussionen. Aber so diese Klarheit einfach mal zu haben, so was wollen wir damit? Bedeutet ja für einen QMler da an der Stelle dann auch ein Stückchen Freiheit zu sagen, okay, das ist mein Auftrag, das ist das offizielle Ziel und damit dann zu hantieren. Aber viele holen sich diesen Auftrag ja eigentlich gar nicht. Also diese Gespräche werden aus meiner Sicht so in der Klarheit gar nicht geführt und damit hole ich mir als QMler eine unglaubliche Verantwortung auf die Schulter, weil ich dauernd am Ausbalancieren bin zwischen, das soll ja irgendwie nutzen, das soll auch wirksam sein, mein eigener Anspruch, meine Mission, ich möchte ja Qualität machen und dieser Realität, die sagt, Hauptsache wir kommen durch die Zertifizierung.
Ja, ja.
Wie erlebst du das?
Ja, also das, insbesondere als Auditorin ist das natürlich immer ein schönes Thema. Ne? Bei meinen Beratungskunden habe ich ja, ich bin selbstständig, das heißt, ich kann, wenn ich im Vorgespräch merke, da geht's nur um die Zertifizierung, ne? Die wollen da nichts mit, es soll möglichst schnell gehen, am liebsten Handbuch zur Verfügung stellen und wir machen da unser Logo rein, gönne ich mir den Luxus zu sagen, wir passen nicht. Weil ich, das ist nicht das, wofür ich morgens aufstehe. Das heißt, in der Beratung habe ich die eigentlich nicht, aber im Audit natürlich extrem oft. Mhm. Und das ist, ich sage das Gleiche, was du sagst. Wir können uns in die Augen gucken und wenn sie mir jetzt sagen, Frau Winken, ich will gar nichts, ich will das Zertifikat, ansonsten ist mir das egal, dann kann ich damit arbeiten und leben für so ein Audit. Und das andere ist halt, dass genau das, was du sagst, also dieses Ungeklärte, was für QMBs eine sehr große Herausforderung ist. Eigentlich in einer idealen QM-Welt würde sowas ja in der Qualitätspolitik vielleicht stehen. Mhm. Ne? Was will ich damit? Ne? Worum geht's mir? Oder in einem Leitbild oder was auch immer. Also da bin ich auch für absolute Transparenz. Und dann kann so ein QMB sich ja auch überlegen, ist das jetzt das, wofür ich meine Arbeitskraft einsetzen möchte? Und ich finde, das ist auch ein Punkt der Fairness gegenüber so einem Mitarbeiter in einer wichtigen Position, dass man dem auch einfach klar sagt, was erwarte ich von dir? Ne? Was sollst du hier für mich tun und was nicht? So. Und das andere ist, wenn das so klar wäre, jemand sagt, interessiert mich alles nicht, ich will halt einfach nur das Zertifikat, dann spricht ja nichts dagegen, diesen Pfad weiter zu verfolgen und zu sagen, naja, folgerichtig. Macht das jetzt Sinn, dass die KI mir meine Prozesse schreibt? Ich schule meine Mitarbeiter darauf und hoffe, dass die das tun. So. Ob das am Ende auskommt, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Ne? Weil auch als Auditorin laufe ich ja auch rum und gucke mir Stichproben an. Und wenn mir dann Mitarbeitende sagen, hier ist der Prozess, ja, weiß ich schon, haben wir gestern nochmal reingeguckt, aber tatsächlich mache ich das eigentlich so, ist das ja auch nicht fürs Audit förderlich.
Also wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin denkt, es passt alles nicht, dann kann man schulen bis dort hinaus. Das ist ja auch so eine Maßnahme, die dann ganz oft präferiert wird, wenn man es nicht.
Ja.
Schulen wir die nochmal eine Runde. Aber genau. Ja, der Haken ganz woanders liegt, ist dann in dem Moment nicht so wirklich präsent.
Verschwendete Ressourcen, genau. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass meine Sorge auch gar nicht in diese Richtung geht, sondern die geht zu denen, die wirklich was mit dem QM wollen eigentlich. und dann jetzt da so reinrutschen, weil es so einfach ist. Ne? Also das finde ich ist eher eine Gefahr, so mit voller Begeisterung und ich sehe mich da noch sitzen und ich halte mich schon für eine hochreflektierte Person. Ne? Ich sehe mich da sitzen und mit großer Begeisterung, ich habe meine ganzen Prozesse einmal durch die KI gejagt und dachte, cool, die sind alle viel kürzer, sieht ja viel besser aus. Ja. Und dann dachte ich, nee, aber eigentlich ist es, nee, lass mal die vorher wieder nehmen. Das ist jetzt doch nicht so, wie es geht. Und diese Gefahr ist da, dass man da einfach reinrutscht.
Ja, ja, vielen Dank, dass du uns wieder zurückholst. Nur genau das ist ja der Punkt, über den wir auch sprechen wollen. Und wie könnte man denn, angenommen ist der Auftrag der Geschäftsführung, ist wirklich, ich möchte ein wirksames Managementsystem, es ist mein Tool, ich manage damit mein Unternehmen, ich organisiere damit mein Unternehmen und die Führungskräfte haben das auch verstanden. Wie kann man dann so einen Prozess auf eine gute, menschzentrierte Art und Weise visualisieren, sage ich mal?
Ja, also das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Also ich mag diese wie kann man Fragen ja auch sehr gerne oder wie können wir am Ende. Und ich versuche mit den Kunden zu klären, wenn es darum geht, lassen Sie uns mal ausloten zusammen, was können wir denn sinnvoll mit KI machen? Habe ich mittlerweile so einen Fragenkatalog, den man sich angucken kann und dann sagen kann, befördert die KI dieses, behindert sie jenes? Also was will ich? Ich will ein menschenzentriertes QM-System. Wenn da Einigung besteht, dann kann ich mir ja so Fragen stellen wie, unterstützt der Einsatz, also wenn ich das jetzt hier mit KI mache, unterstützt das den aktiven, die Partizipation? So, unterstützt das Partizipation oder birgt es die Gefahr, dass die Mitarbeiter sich weniger einbezogen fühlen? Oder eine Frage, wenn ich KI so und so einsetze, wird damit torpediert, dass die tatsächliche Lebenswirklichkeit abgebildet wird? Also würde dieser Einsatz Scheincompliance befördern? Mhm. Und so ein Fragenset finde ich extrem wichtig und das ist jetzt auch nichts. Also ich habe dann mal Beispiele, ne? Aber eigentlich entwickeln die Unternehmen die Fragen, weil die ja wissen, was ihnen wichtig ist in Bezug auf ihr QM-System und ihre Mitarbeitenden. Und dann kann man am Ende sagen, okay, also hier haben wir eine Gefahr, hier wird was torpediert, was mir eigentlich wichtig ist. Mhm. Und dann verwerfe ich das aber nicht sofort, sondern sage dann, und jetzt stellen wir uns die Frage, weil eigentlich ist ja ganz cool, wie können wir jetzt KI so einsetzen, dass die Stärke von KI erhalten bleibt, aber wir dieses Risiko weg minimiert haben. Und im Zusammenhang mit dem Thema Prozessbeschreibungen durch KI erstellen lassen, wäre ja sowas möglich, dass man sagt, wir machen einen Workflow, in dem eine Gruppe von Mitarbeitenden, die im Prozess beteiligt sind, sich Gedanken darüber macht, was ist wichtig für den Prozess, welche Schritte wollen wir auf jeden Fall gehen, worunter wollen wir nicht fallen und das dann erst mit der KI bespricht. Und nicht umgekehrt. Also umgekehrt finde ich schwierig. Erst die KI was entwickeln lassen und dann mit den Leuten abgleichen. Das kann sich jeder vielleicht selber vorstellen, wenn man sich überlegt, wie schwierig das ist, Texte zu redigieren. Wenn ich einen Text von jemand anderem kriege, der sehr klug und durchdacht klingt, dann ist das ganz, ganz schwierig, da reinzugehen und zu sagen, an der Stelle passt es nicht so. Ne? Das heißt, immer wenn ich einen Prozess habe, der schon vorgedacht ist, so sind Leute. Dann denken die ja nicht mehr komplett in eine andere Richtung. Das heißt, an der Stelle wäre die Lösung, ich leiste eine Vorarbeit, eine substanzielle, eine inhaltliche, und dann lasse ich die KI das in eine Form bringen. Und dann ist es ja wieder ein guter Anwendungsfall, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich dir auch nur uneingeschränkt zustimmen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch mehr Varianten gibt. Für mich ist die Kernfrage an der Stelle, wo brauche ich das Know-how und auch die Einbindung der Mitarbeitenden? An welcher Stelle des Prozesses? Ich denke jetzt so ein bisschen Richtung Change-Veränderungsprozess. Wo ist es einfach wichtig, dass ich die Leute sofort mit im Boot habe und ihnen deutlich machen kann, hier bist du mein absoluter Know-how-Träger, hier brauche ich dich, hier brauche ich euch und euer Wissen. Da kann mir die KI gar nicht helfen, egal wie perfekt sie ist.
Genau.
Weil die brauchen, macht dann ja auch deutlich, hier sind die Experten, hier sind die Kompetenzträger, die dann auf ihre Prozesse schauen, auf ihre Arbeitsabläufe Und ich glaube auch, dass gerade der Anfang ein ganz wichtiges Signal ist an der Stelle. Mhm. Es wird ja auch diskutiert, dass man erste Entwürfe macht, ne? So mit dem Know-how, was da ist oder mit dem alten Prozess und den vielleicht von KI ein bisschen verändern lässt und dann die Leute mit ins Boot holt. Aber da würde ich würde mich dann schon ein bisschen veräppelt fühlen. So, wieso fragen die mich nicht zuerst? Ne? Ich bin doch diejenige, die Arbeit macht und die über diesen Prozess wirklich Bescheid weiß.
Ja, also ich bin ja auch mit dem Thema Prozesse immer so pingelig unterwegs. Also ich finde ja auch, dass vielfach das, was in Unternehmen so da ist, keine Prozessbeschreibungen sind. Das sind Arbeitsanweisungen oder Checklisten, ne? Und zu einem Prozess gehört für mich ganz viel mehr, als dass ich nur Prozessschritte oder To-Dos runterreiße und sage, wer soll es jetzt machen? Mhm. Und genau diese Überlegung, ne? Für wen wird der Prozess erbracht? Was ist uns wichtig an Qualität im Prozess? Welche Risiken sehe ich da? Welche Chancen sehe ich da? Und so weiter. Das ist ja was ich super gut mit einem Team erarbeiten kann, weil das ist eine Reflexionsarbeit. Da müssen die noch nicht linear denken können, ne, wie geht das jetzt eigentlich? Mhm. Und zumindest das, wenn ich das vorher erarbeitet habe, dann kann die KI wirklich gut an diesen Anforderungen entlang arbeiten. Also das kann man ausprobieren, ne? Je nachdem, wenn ich der KI sage, mit dem Prozess verfolge ich dieses Ziel, das sind die Zielgruppen, ne? Das ist mir hier wichtig an Qualität. Wenn ich das unterschiedlich mache, kriege ich zwei Prozessbeschreibungen. Mhm. Und die passen dann schon mal besser. Und das sehe ich genauso wie du. Also ich finde, das ist die falsche Reihenfolge. Erst die KI, dann der Mensch ist die falsche Reihenfolge. Immer erst der Mensch und dann die KI. Also zumindest bei Prozessbeschreibungen.
Ja.
Vielleicht gibt es auch noch irgendwie was, wo umgekehrt Sinn macht.
Hauptsache, ich kann den Menschen deutlich machen, du bist mein wichtigster Know-how-Träger an der Stelle und du hast das letzte Wort. Und das sollte im Prozess einfach abgebildet sein. Ne? Wenn ich erstmal drei Schritte mit der KI mache, dann würde ich als Mitarbeiterin im Zweifel nicht mehr wirklich glauben, dass ich die wichtigste Person bin da an der Stelle.
Ja, und es kommt ja auch noch dazu, das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Ne? Leute haben teilweise auch Angst vor KI.
Ja.
Das ist ja auch nicht so, dass Ergebnisse, die jetzt KI ausspuckt, vertrauenswürdig sind für alle.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja. Orwell und so weiter, ne?
Ja, genau.
Die hören alle mit und überhaupt so Zukunftsfantasien, da kann auch Verunsicherung sein, ja. Ich habe gerade noch überlegt, so an welcher Stelle könnte man, wenn dann der erste Entwurf da ist, KI noch nutzen? Und dann fallen mir so Lean-Management-Aspekte ein, ne? Dass einfach dann man KI noch mal gucken lassen könnte, so wie siehst du das, wo, an welchen Stellen haben wir gegebenenfalls Umwege, Verschwendung, solche Dinge, die wieder sehr komplex sind, weil viele Aspekte ineinander greifen, dass man an der Stelle KI nutzt, Vorschläge zu machen, die dann aber auch wieder diskutiert werden können, ob sie überhaupt praktikabel sind in der Wirklichkeit.
Genau, genau. Ja, Risiken, ne? Risiken zum Prozess. Also das sind so Sachen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat beim Prozessdesignen mit Gruppen, das sind immer so Themen, da tun die sich schwer. Ne? So. Kennzahlen, da tun die sich schwer. Also KPIs zu Prozessen tun Menschen sich schwer. Und das macht dann schon Sinn, am Ende diese KI einzubinden, die ja das mit den Daten ein bisschen besser im Griff hat. Und genau das, was du sagst. Also am Ende zu sagen, jetzt guck mal, wir haben hier den Prozess, das hier sind unsere Risiken, scan den doch mal eben durch, ob der gut genug geeignet ist, die Risiken zu vermeiden oder die Chancen zu stärken, was auch immer. Mhm. Aber immer, und das finde ich eben auch so wichtig, das hat auch was damit zu tun, dass Menschen auch einen unglaublichen Respekt, also nicht nur Angst, sondern auch Respekt vor KI-Ergebnissen haben und dann manchmal das Gefühl haben, das wird nicht besser, wenn sie das jetzt verbessern. Weißt du, was ich meine? Also das hat doch die KI gesagt. Und auch da, finde ich, muss man gegensteuern, dass man sagt, ja, das ist jetzt ein Vorschlag, der ist entstanden auf Basis von Daten und Algorithmen. Und du mit deiner Fachkompetenz, du musst da am Ende nochmal drüber gucken und dann sagen, ob das Sinn macht.
Ja, so ein komischer Autoritätsglaube, ne?
Ja, ganz witzig, wirklich. Aber das liegt auch daran, dass wenn du KI ein Leitbild entwickeln lässt oder eine Qualitätspolitik, dann klingt das erstmal bombastisch super. Dann guckt man da drüber und denkt, ja, das klingt perfekt, so hätte ich das gar nicht formulieren können. Und dann nochmal hinzugehen und zu sagen, ich mache es vielleicht ein bisschen weniger perfekt. Na, vielleicht ist das der Schlüssel, aber passender.
Ja, ich habe gerade gedacht, natürlich, es steht ja von vielen Unternehmen, das, was das Futter der KI ist, auch nur Perfektes im Internet. Da guckt ja immer jemand mit einem Marketingblick drüber.
Ja.
die Leute das auch richtig und kommen wir da schön glänzend drüber und so weiter. Genau das geht ja auch alles damit ran. Mhm.
So ist es.
Jetzt sind wir echt ganz schön meandert. Jetzt muss ich mich mal eben fühlen. Wir haben jetzt sehr viel über Prozesse gesprochen. Was sind denn noch so Anwendungsfelder von KI, wo es auch eine gewisse Sensibilität in Richtung Mensch gibt?
Ja, also ganz grundsätzlich finde ich, braucht es immer die Überlegung, also Prozesse sind nicht per se schlecht, haben wir ja auch festgestellt, ne? Guter Bereich, in dem man arbeiten kann, aber es kommt auf den Workflow an. Und das, würde ich sagen, gilt eigentlich für alle Anwendungsbereiche. Also es kommt immer auf den Workflow an, an welcher Stelle setze ich warum KI ein. Und da habe ich sowas wie Lieblingsthemen bei meinen Kunden entdeckt oder Themen, mit denen man eigentlich immer gut reinkommen kann ins Thema. Das ist der Bereich interne Audits zum Beispiel. Mhm. Finde ich ganz spannend und kann das dann aber auch gut nachvollziehen, weil im Bereich interne Audits sitzt sehr viel Schmerz für die internen Auditoren. Wir alle lieben das Gespräch mit den Mitarbeitenden und das Auditieren an und für sich, aber niemand liebt die Vor- und Nachbereitung von internen Audits. Mhm. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass häufig die Qualität von Auditberichten und Auditfeststellungen in so einem Audit-Team nicht wirklich konsistent ist. Also alle schreiben ein bisschen anders, alle bewerten ein bisschen anders. Und das soll ja im Audit nicht so sein. Also da geht's ja nicht um meine Individualität im Schreiben. Mhm. Na, ich bin ja immer noch die Person, die im Audit mit den anderen spricht. Das heißt, ne, ich reagiere auf Dinge, so wie ich eben reagiere. Aber der Bericht sollte dann am Ende schon was Verlässliches, was Konsistentes sein, dass ich nicht das Gefühl habe, wenn Auditorin 1 bei mir war, wird das ganz anders gewertet und gesehen und beschrieben, als wenn Auditorin 2 da war.
Spannend, weil das ist für mich eine ganz grundsätzliche Frage im Audit. Audits leben ja nach dem Muster, entweder ist etwas richtig oder ist etwas falsch. Mhm. Und ich finde Audits gerade deshalb so wichtig und so wertvoll, weil ich da auch die Grauzonen und die Zwischenräume diskutieren kann. Ganz oft ist es aus der Brille eines Qualitäters mit Normvorgaben im Rücken richtig oder falsch oder es leicht zu beurteilen. Aber wenn ich dann mir noch anhöre, wie die Arbeitsbedingungen in der Praxis waren, wie der Kontext in dem Moment damit reingespielt hat, dann kann ich als Auditor auch sagen, also eigentlich geht ihr da ein bisschen zu sehr in die Falschrichtung, aber ich kann euch unheimlich gut verstehen und ich finde, wenn das nicht jede Woche 10-mal vorkommt, dann kann ich damit gut leben. Und sowas einer KI beizubringen.
Ja, also das ist ja nicht das, was du der KI beibringst, sondern du bringst der KI bei, das, was du da an Grauzonen entdeckt hast, in eine vernünftige Form zu bringen, damit verstanden wird, was du da meinst.
Ja.
Also die Bewertung an sich, die Audit-Bewertung, macht auch keinen Sinn, der KI zu überlassen. Das heißt, mein Workflow ist so, dass ich sage, ich habe da Folgendes festgestellt. Mhm. Meine Einschätzung dazu ist dieses. Und jetzt formulierst du mir daraus eine vernünftige Abweichung. Mhm. Ich habe mit dem Formulierkram nicht mehr so viel zu tun. Was ich eben versucht habe zu sagen, ist, dass gerade so Auditberichte, also ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Ich lese so viele wirklich schlechte Auditberichte. Nicht, weil Leute keine guten Berichte schreiben wollen, sondern weil sie es nicht können. Das ist ja wirklich was man sich hart erarbeitet, objektive Feststellungen zu schreiben, objektive Berichte zu schreiben, adressatengerechte Berichte zu schreiben und sowas. Mhm. Und das kann die KI wieder super gut. Und dann kann ich dir sagen, bitte bau alle Abweichungen immer nach diesem Muster auf. Beschreibe erst das, was eigentlich sein soll, also beschreibe das soll, dann stelle das ist da, dann beschreibe das Delta und dann formuliere mir die Abweichung. Mhm. Das sind jetzt alles Sachen, die ich in die KI gepromptet habe, die ich auch Menschen beibringe, wenn ich interne Auditoren ausbilde. Das ist einfach das, was ich lerne als Person. Wie geht eine richtige Abweichung? Wie schreibe ich das? Und das macht die KI dann für mich. Und tatsächlich ist es so, Leute fragen ja auch immer, sparst du da wirklich Zeit? Und ich spare 50% beim Auditbericht erstatten und das ist schon viel. Ja. Jetzt bin ich aber auch eine Person, die sich ganz viel Mühe gibt beim Auditberichte schreiben und ganz viel reinschreibt und versucht alles zu erklären, damit so, ne? Gibt auch andere, für die ist das vielleicht dann nicht so relevant. Und trotzdem habe ich das Gefühl, meine Auditberichte sind besser geworden, seitdem ich da KI-Unterstützung habe, weil ich, man hört es vielleicht auch ein bisschen, ne, ich komme manchmal nicht wirklich auf den Punkt. So. Und dann fallen mir noch 20.000 andere Sachen ein. Und da ist halt einfach immer so das, so, und hier ist aber der rote Faden und dann.
So funktioniert unser Gehirn.
Ja, genau.
Was ich jetzt gerade noch ganz, ganz spannend fand, da habe ich gedacht, okay, ich brauche noch ein Gespräch mit dir, weil dieses Thema Audit und objektive Betrachtung, das ist ein Punkt, ja, an dem ich mich sofort aufhängen könnte. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit, ja, kann ich eigentlich als Auditor auch gerade, wenn ich mit den anderen in Kontakt trete und von denen Informationen kriege, kann ich eigentlich wirklich objektiv sein an der Stelle. Aber das sind jetzt Vorgaben aus den Normauditoren müssen und so weiter. Und wir wissen auch, was damit gemeint ist. Nur an der Stelle würde ich gerne auch noch mal ein bisschen diskutieren.
Ja, ist auch super.
Einfach, weil Auditoren sich an der Stelle selbst so gängeln und so fesseln in ihrer Bewegungsfreiheit, weil sie glauben, Normen geben da bestimmte Dinge vor und weil sie sich an diesem Gerüst auch festhalten ein Stück weit. Es gibt ihnen ja auch Sicherheit.
Ja, tatsächlich sehr, sehr spannendes Thema und ich habe viel mit Auditoren, mit Ausbildung, mit Inhouse und ne, ich begleite Audit-Teams und dann sind es eigentlich immer die gleichen Herausforderungen. Die haben Probleme damit, ihre Rolle zu verstehen, ne, und kommen dann irgendwie in so Gewässer, wo man dann einfach sagen muss, jetzt machst du dir das Leben einfach zu schwer, das ist nicht mehr dein Job. Hier geht's nicht darum, dass du jetzt da mediierst oder eine Schulung machst für die Mitarbeitenden, weil die gerade was nicht verstanden haben. Also ich finde immer, das Thema Audit profitiert davon, dass es Rahmenbedingungen gibt, weil sonst wäre man lost. Intern kann man ja machen, was man möchte, ne? Also intern könntest du ja sagen, wir gönnen uns auch Audits, vielleicht nennen wir es auch anders, die nicht den Normanforderungen entsprechen müssen. Gibt's Organisationen, die machen das und dann hast du halt eher so die Schnittstelle zur Unternehmensberatung. Dann läufst du nicht rum, um Konformität zu prüfen, mit was auch immer, sondern du läufst rum, um Erkenntnisse zu sammeln zu bestimmten Themen. Ja. Und das andere, vielleicht andere Baustelle unter Umständen.
Ja. Da würde ich auch gerne mal an den Normen ruminterpretieren, weil ich glaube, das ist eine Interpretationsfrage. Man hört so oft, wir machen das, weil wir es müssen. Das steht so in der Norm.
Ja.
Und ich denke immer, wo genau steht das und würde ich das genauso verstehen? Ja. Wir haben auf der einen Seite Beratung und Auditieren, ne? Und das darf zusammenkommen. Für mich ist aber ein gutes Audit einfach auch, wenn ich als Auditor ein Stück weit Gespräch moderieren kann. Wenn ich es schaffe, die Leute zum Nachdenken zu bringen, etwas, wo sie ja im Alltag ganz oft überhaupt keine Zeit dazu haben. Hey, wie mache ich das eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Und ist noch sinnvoll, hilft uns das weiter. So einen Moment zu inszenieren, finde ich so unendlich wertvoll.
Ja.
Und das kann mir keine Norm verbieten. Das glaube ich nicht.
Und darum geht es ja auch nicht. Also das soll dir ja auch nicht verboten werden. Sowieso wird einem ja nichts verboten.
Ich?
Das sag ich auch mit den Organisationen. Sie können machen, was sie wollen. Sie können in diesen Audits machen, was sie wollen. Und ich brauche dann halt immer so eins, was den Anforderungen der Norm entspricht und die sind nicht wirklich hoch. So, und darüber hinaus, bitte, lauft los, macht was immer ihr für richtig haltet in eurer Organisation. Ich finde auch, man muss das Thema Audit nicht so überladen. Audit ist ein Instrument des Qualitätsmanagements, das aus einer Norm entsteht. Ja, das ist ein verpflichtendes Element für alle QM-Systeme. So, und warum muss ich alles, was ich sonst noch mache, um Dinge in Erfahrung zu bringen, um mir ein Bild zu machen, warum muss ich das alles Audit nennen?
Okay, das ist nochmal ein schöner Ansatz.
Ja.
Ich kann auch so mal ins Unternehmen gehen und gucken, was sind bei euch aus? Was habt ihr gerade für Herausforderungen? Wie funktioniert dies und das und jenes? Kann ich euch bei irgendwas unterstützen?
Genau.
Ja, sehr gut. Okay, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich dachte so, okay, jetzt haben wir zwei große Themen, die Prozesse und die Audits. Eins schaffen wir noch, oder?
Bestimmt, ja. Ja, also möchte ich nochmal unterstützen, Audit ist ein guter Anwendungsfall, das ist mir ganz wichtig. Also da kriegt man, weil da eben auch die Not groß ist bei den Leuten, also wenn es auch oft haben wir ja auch wirklich, das habe ich noch gar nicht gesagt, mit Akzeptanz zu tun. Also wenn ich das in-house mache, sind immer mindestens 50% der Leute, die sagen, ich will das gar nicht. Ja, geh mir weg mit diesem KI-Zeug. Dann hat irgendjemand die Entscheidung getroffen, wir wollen uns aber damit beschäftigen. Und dann ist Audit ein gutes Thema, weil da bei den meisten wegen der Dokumentationspflichten Not ist. Also da freuen die sich, wenn Erleichterung kommt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass KI da automatisch in die ganzen Audit-Unterstützungstools reingeht.
Bestimmt. Interessanterweise, ich habe ja ab und an auch mit Menschen zu tun, die so QM-Systeme anbieten. Die stürzen sich erstmal auf das Thema Prozesse.
Mhm, klar.
Weil es so naheliegend ist, ne? Audit ist erstmal nicht so. Vielleicht auch, weil es nicht die gesamte Organisation betrifft, sondern nur die Auditoren. Ne? Mit Prozessen haben alle was zu tun. Da kriegt man vielleicht eher eine größere Verbreitung hin. Aber wie auch immer.
Ja. Was ich dramatisch finde an diesem Stürzen ist, dass das immer so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wären Prozesse das Einzige, womit ich im Unternehmen etwas regeln, organisieren, irgendwie standardisieren kann. Und damit ist dann das ganze Unternehmen sozusagen ja erledigt, ne? Perfekt gemanagt, organisiert, was auch immer. Das heißt ja Management-System. Aber dass es viele Dinge gibt, die ich gar nicht in so eine Routine gießen kann. Und dass ich vielleicht auch überlegen sollte, wie gehe ich mit diesen Themen um? So Stichwort komplexe Welt, Beweglichkeit, Dynamik der Wirklichkeit, die vielen Interferenzen, die es da gibt und Wechselwirkung, die so ein Prozess auch gar nicht abbilden kann.
Ja, das stimmt.
Das sind dann so Themen, die werden so rausgehalten. Ne? Prozesse sind das ultimative Tool im Management-System und das andere spielt so.
Ist ja auch nachvollziehbar, weil es ist ja eine prozessorientierte Norm.
Dieses Stichwort ist drin, ja.
Ja, drittes Thema, gestern habe ich angefangen, eine Podcast-Folge zu schreiben zu diesem Thema Feedback-Management mit KI. Das fand ich dann, nachdem ich mich intensiver damit beschäftigt habe, auch nochmal richtig spannend, weil das ist so ein Klassiker, den hatten wir nämlich noch nicht mit den beiden anderen Themen, wo es darum geht, Unmengen von Daten vernünftig zu strukturieren und sich zurechtzubiegen. Und das ist ein Anwendungsfall, finde ich. Da könnte man das hinkriegen, dass Sachen, die bis jetzt nicht gemacht worden sind, Auswertungen, Betrachtungen, weil es zu aufwendig war, wir jetzt machen können und damit nochmal einen anderen Blick kriegen auf die Datenlage.
Also zum Beispiel Mitarbeiterbefragung, Kundenzufriedenheitsbefragung.
Was auch immer, genau. Also überall da, die meisten digitalen Systeme, wenn du Befragungen machst, haben ja die Möglichkeit, dass du dann die Zahlen und Daten, und die kriegst du ja schon ausgeworfen in den digitalen Systemen. Was du aber nicht kriegst, ist eine qualitative Auswertung der Freitexteingaben. Mhm. Und die meisten Organisationen, die ich kenne, haben ja auch die Möglichkeit, dann nochmal irgendwie zu schreiben, wie hat es Ihnen gefallen oder möchten Sie eine Gesamtrückmeldung geben oder was auch immer. Und da merke ich, ich finde das total spannend, diese Freitext-Sachen. Ich glaube, das ist am Ende auch spannender, als mir eine Zahl anzugucken. Und die gleichzeitig ist es so, dass die meisten Organisationen, ob jetzt in Audits oder in der Beratung, damit nichts weiter machen. Mhm. Die gucken sich das an für den Moment. Und wenn da was Positives drin ist, wird sowieso überlesen. Und wenn was Negatives drin ist, dann wird diese einzelne negative Meldung rausgezogen und besprochen. Ne, aber so ein Gesamtding. Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel, weil ich wieder ein bisschen rumgespielt habe, mir eine Sentimentanalyse von meinen Feedback-Auswertungen der letzten Jahre machen lassen. Das ist so eine Technik, wo du eben nicht nur auf das gesprochene Wort, also auf die tatsächlichen Inhalte guckst, sondern da liest man eigentlich, jetzt die KI, zwischen den Zeilen, guckt sich das Wording an, guckt sich an, was wie in Beziehung gesetzt wird. Und da kriegst du nochmal ganz andere Informationen. Also das ist, was da im Hintergrund passiert, ist relativ komplex. Mhm. Es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, die machen das. Und mit KI lässt sich das relativ gut abbilden. Das ist, glaube ich, mal entstanden aus Auswertung von Social-Media-Rückmeldungen von Kunden. Mhm. Also du liest halt daraus, wie ist die Stimmung grundsätzlich so. Das fand ich total spannend, die Ergebnisse zu haben. Weil das machst du ja nicht, aber jetzt könntest du es machen und dann machst du es auf einen Klick. Also das war gestern nochmal so eine Erkenntnis. Ich habe mir diese ganzen Rückmeldungen auswerten lassen für meine Managementbewertung. Also du kannst die qualitativen, du kannst es clustern lassen, du kannst dir die drei Punkte raussuchen lassen, die am häufigsten positiv angemerkt werden, die drei Punkte, die am häufigsten kritisiert werden, wenn was kritisiert wird. So, also das sind alles Möglichkeiten, die finde ich total spannend. Mhm. Und beim Feedback ist es ja auch so, und da freue ich mich immer, da habe ich kein Problem mit dem Datenschutz, weil das ist in der Regel sowieso anonymisiert. Mhm. Also das ist super, da kannst du richtig rumspielen mit dem Kram. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, geht jetzt so ein bisschen weg vom QM, aber vielleicht auch nicht. Man kann User Stories zum Beispiel aus Kundenrückmeldungen sich rausfiltern lassen. Also so Geschichten, Kunde X hat sich für das Seminar angemeldet, um das und das zu machen und ist rausgegangen und hat das und das gesagt. So. Mhm. Oder du kannst dir sogar Personas aus den Evaluationsdaten entwickeln lassen. Also der guckt halt drüber, guckt, was typisch ist für deine Teilnehmenden oder für deine Kunden, ne, und sagt dann hier, wir haben einen typischen Kunden. So, und jetzt kommt das QM wieder ins Spiel. Solche Sachen kann ich ja super nutzen für Produktentwicklung oder für Konzeptentwicklung. Mhm. Ne, und da habe ich wirklich authentische Daten, die von Leuten kommen und nicht eine ausgedachte Persona, die sich irgendeine Marketingagentur für mich überlegt hat. Mhm. Das fand ich gestern nochmal richtig spannend, weil es eben so viele Möglichkeiten bietet, die aus Zeitmangel nicht genutzt worden sind. Mhm. Aber jetzt könnte man es machen. Oder hier die Kunden, die Organisationen, die immer sagen, oh, Kundenzufriedenheitsbefragung finde ich doof, wollen die Kunden nicht, füllen die mir nicht aus. Das höre ich ganz oft bei Audits, machen wir nicht. Ne? Und dann sage ich immer, müsst ihr ja auch nicht. Aber welche anderen Quellen wertet ihr denn aus? Also woher bekommt ihr Informationen über den Eindruck der Kunden über eure Dienstleistung? So könnte ich jetzt zum Beispiel Mails sammeln. Mhm. So, wenn jemand mir was Positives schreibt oder irgendwas, was ansatzweise kritisch ist, aber vielleicht noch keine Beschwerde, so sammle ich, anonymisieren, kann ich ein halbes Jahr machen, packe ich in eine PDF, gib das in die KI und sag, wert mir das mal aus. Mhm. Sentimentanalyse, Cluster, was liest du daraus? Und so weiter. Ne? Also man hat nochmal eine andere Möglichkeit, sich aus einer Metaperspektive Informationen über Kundenzufriedenheit und Kundenverhalten zu bringen, außerhalb von Zahlen. Mhm. Mit Zahlen sind wir alle gut, ne? Aber diese qualitativen Aspekte sind immer so ein bisschen unterrepräsentiert. Das Positive, such mir mal alle positiven Sachen, die Kunden mir geschrieben haben und fass mir das mal für die Mitarbeitenden zusammen. Wäre doch schön, oder? Nehme ich gut formuliert, schicke ich meinen Leuten in einem Newsletter und sage, guck mal hier, haben wir doch ein gutes Jahr gehabt.
Ja.
Das finde ich richtig gut.
Mhm. Ja, finde ich auch. Oh, man merkt so richtig, das ist jetzt heißes neues Wissen, was da gekommen ist. Gerade über vor Begeisterung. Das ist krass. Also dieses Wort Sentimentanalyse werde ich mir auf jeden Fall merken. Ja, ich finde es einfach auch schön, weil stell mir an dieser Stelle dann auch als Anwender von KI tatsächlich nochmal die Frage, wozu brauche ich bestimmte Tools, bestimmte Methoden, bestimmte Dinge, die ich im Managementsystem umsetze eigentlich? Und dann kann ich KI sinnvoll einsetzen. Und du hast es gerade gesagt, diese ganzen Zufriedenheitsbefragungen oder Mitarbeiterbefragungen, oft werden die gemacht, weil irgendwer die angeregt hat, aber keiner braucht sie eigentlich und keiner macht was daraus. Und an der Stelle zu überlegen, was brauchen wir eigentlich, was können wir gut gebrauchen, was nützt uns was und wobei kann uns die KI helfen und womöglich erfüllt es nebenbei noch irgendeine Normanforderung.
Das stimmt.
Okay, eine Chance hast du noch. Haben wir irgendwas ganz, ganz wissen, für unsere Zielgruppe fast Menschen in Managementsystemen oder bei dir sowieso auch nochmal die QMler, was so den Umgang mit KI auch gerade durch die Brille menschzentriert und ja, man kann auch sagen, akzeptierte Managementsysteme sagen, was ich da berücksichtigen sollte. Haben wir da irgendwas Wichtiges noch nicht angesprochen?
Also das ist ja ein riesiges Universum, da kann man ja auch tagelang drüber reden. Das Ding ist, glaube ich, dass man nochmal, wenn man anfängt damit als Organisation, dann nochmal zusammensammeln sollte, alles das, was wir beide jetzt besprochen haben. Also ich will mich jetzt mit KI beschäftigen, aber warum eigentlich? Und noch besser wäre die Frage, wozu möchte ich das eigentlich machen? Sonst haben wir da ja auch wieder so irgendeiner im Management denkt sich aus, wir wollen jetzt KI einsetzen, weil das macht man jetzt so als modernes Unternehmen.
Wir sind in der Digitalisierung, das passt gut dazu.
Genau. Und dann haben wir ja wieder das Problem, dass vielleicht mit irgendwas angefangen wird, was gar nicht so richtig auf die Bedarfe der Leute trifft. Und im Grunde ist es wie bei allen anderen, wenn ich was Neues einführe, wie einen Change habe, dass ich sinnvollerweise da anfange, wo gerade Not ist. damit ich einfach die Bereitschaft habe, dass Leute sich damit beschäftigen. Mhm. Das, was man nicht unterschätzen sollte, das ist mir auch nochmal wichtig, weil das auch so ein Learning war, das ich hatte. Ich bin da so begeistert von und ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren, dass andere das vielleicht nicht so cool finden. Also auch die Arbeit mit KI, ne? Ich mag das, das ist ganz fein teiliges Arbeiten, das ist ein bisschen wie Programmieren, ne? Und dieses ständige Iterieren und Ausprobieren und was verändert sich da. Und ich habe, wenig überraschend wahrscheinlich für alle anderen, in den Trainings dann relativ schnell gemerkt, also alle interessieren sich für KI, aber dann bleibt am Ende ein Bruchteil von Leuten übrig, die sagen, ich möchte jetzt wirklich auch lernen, wie es geht. Alle anderen sagen, cool, wenn du mir so einen Audit-Bot baust, der mir hilft bei den Feststellungen und beim Bericht, freue ich mich, nutze ich gerne, aber lasst mich in Ruhe damit, ich will das nicht entwickeln, das ist mir viel zu, da bin ich nicht, also da sehe ich mich nicht. Mhm. Und das ist für Unternehmen dann, glaube ich, auch wichtig zu sehen, ihr werdet da Leute haben, die gerne KI-Anwendungen nutzen, aber es wird einen kleinen Teil von Mitarbeitenden geben und die muss man finden, die Lust haben, an der Entwicklung mitzuarbeiten oder zu sagen, ich mache mir Gedanken über Anwendungsfälle oder ich gehe da wirklich mal rein und mache eine Testphase oder ich programmiere mal ein bisschen oder entwickle Prompts oder sowas. Mhm. Und das sind, finde ich, auch alles Sachen, die man überlegen muss, bevor es losgeht.
Ja.
So, ich kriege relativ viele so unreflektierte Anfragen, das soll jetzt gar nicht respektlos gemeint sein, ist ja dann auch mein Job zu sagen, da müssen wir jetzt erst nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen und mal gucken, um was geht's da. Aber das zeigt mir, dass da so ein diffuser Bedarf ist. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns damit beschäftigen. Können Sie uns da mal einen Workshop machen?
Mhm.
Und da hört's dann aber auf.
Mhm.
Und das finde ich wirklich wichtig. Also das auch für QM-Leute, die jetzt denken, ah, spannend, ne, das, die Vorarbeit ist wirklich einmal zu gucken, welche Hoffnungen, Wünsche, Bedarfe verbinde ich eigentlich damit? Warum will ich das jetzt machen? Und die Antwort ist häufig, weil ich zu wenig Zeit habe für Sachen, die mir wirklich wichtig sind, weil ich denke, das könnte mir mehr Zeit verschaffen.
Mhm.
Also, wenn ich darüber nachdenke, ist das eigentlich immer. Also, wenn QM-Leute kommen in den Kursen, die sagen immer, ich hoffe, dass ich dann mehr Zeit für andere Sachen habe, dass ich einfach Sachen abgeben kann.
Ja, aber du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs mal gesagt, du findest es auch wichtig, dass die Menschen eine Haltung entwickeln.
Mhm.
Und ich habe mich gerade noch mal so ein bisschen reflektiert. Ich habe ja kürzlich auch eins deiner Webinare genießen dürfen. Und da ging es mir hinterher so, dass ich das Gefühl hatte, das war so ein bisschen wie Science Fiction wieder. Das geht immer so, wenn ich mit Fachleuten zu KI rede, dass ich erstmal wieder denke, oh, hast du eigentlich völlig vergessen, wie viele Möglichkeiten es da gibt und wie viele Ideen es da gibt und was du eigentlich alles noch ausprobieren könntest und so weiter. Und dann brauche ich auch erstmal eine Nacht darüber zu schlafen, um das zu verdauen, was da für geniale Möglichkeiten sind und da eine innere Haltung dazu zu finden.
Hm.
Und ich kann mir vorstellen, dass auf diesem Lernpfad hin zu, ich arbeite perfekt mit KI zusammen, zumindest aus meinem Bedürfnis heraus, zu diesem Lernpfad gehört auch erstmal zu begreifen, welche Möglichkeiten gibt es, welches Verhältnis kann ich dazu entwickeln, wie geht es mir damit, bevor ich dann konfrontiert werde mit ganz viel Anwendungsfällen, Wissen und am besten noch, wie baue ich mir das selber? Und da zu gucken, wo stehen die Leute, finde ich auch nochmal eine ganz, ganz spannende Frage.
Ja.
Also schaffe ich das, die überhaupt zu interessieren, ohne dass sie Angst entwickeln? Sehen sie die Möglichkeiten? Kriegen sie Lust darauf? Ganz viele sind ja wirklich noch am Anfang, weil sie keine Zeit haben, sich damit intensiver auseinanderzusetzen, weil sie nicht so technikaffin sind, dass sie mal eben abends noch 2 Stunden spielen. Das ist es ja auch. Leute, die gewöhnt sind, da vor dem Bildschirm zu sitzen und neue Tools auszuprobieren, für die ist das überhaupt kein Thema. Aber jemand, der schon von sich das Bild hat, ich bin nicht so technikaffin und ich drücke hier den falschen Knopf oder klicke an der falschen Stelle, für die ist das eine völlig andere Herausforderung. Und ich denke, vor der Herausforderung stehst du auch, dass du dann völlig gemischte Gruppen hast, oder?
Ja, absolut. Und die spannende Frage ist ja, was geht in welcher Reihenfolge? Ne? Und da weiß ich auch immer nicht so richtig. Muss ich erst eine Idee haben, für welche Anwendungsfälle das sinnvoll wäre, um bereit zu sein, mich darüber zu informieren, was gibt's jetzt an Grenzen und Herausforderungen? Ne, wenn ich sofort mit den Grenzen und Herausforderungen, und das musst du theoretisch wissen, verliere ich die Leute vielleicht sofort, weil sie ja gekommen sind oder aufgestanden sind, um zu sehen, was kann ich jetzt damit machen. Also das ist immer so eine Gratwanderung. Und tatsächlich ist es so, dass Leute, die jetzt kommen, noch nicht die allerletzte Gruppe sind, aber schon ein bisschen mehr hinten sind. Die ersten, die gekommen sind, haben Lust gehabt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil sie irgendwo in sich diese Faszination gespürt haben, was auch immer das war. Und die, die jetzt kommen, kommen eher, weil sie denken, ich muss mich da mal mit beschäftigen, weil sonst könnte ich vielleicht den Anschluss verlieren und habe schon so viel gehört von dem Ganzen. Das ist eine ganz andere, auch für Inhouse, ne, auch für Organisationen, ein ganz anderer Angang, als Leute zu haben, die sagen, geil, ich habe da was gehört, ne, und habe da schon mal selber ein bisschen gespielt und jetzt würde ich das gerne systematisieren. Jetzt habe ich da Leute sitzen, auch in den Kursen, die erstmal sehr viel Befindlichkeiten haben. Da fange ich nicht an, damit zu sagen, hier, guck mal, wie gut das alles geht, sondern da ist die erste Frage, die gestellt wird, ja, und was ist denn jetzt mit dem Datenschutz? Und was ist denn mit dem? Und was ist denn mit dem? Ne? Und dann bist du erstmal damit beschäftigt zu sagen, ja, alles richtig, wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und siehe oben, hab ich ja eben auch schon mal gesagt, um zu entscheiden, was muss ich datenschutzrechtlich machen, muss ich ja erstmal wissen, was kann ich da eigentlich mitmachen? Und ich bin mir sicher, die Unternehmen haben die gleiche Herausforderung. Letztens hatte ich wirklich eine große QM-Abteilung, da waren 20 Leute, 20 Leute in der QM-Abteilung. Und von diesen 20 Leuten hatten 2 Lust, sich mit KI zu beschäftigen.
Oh.
Und die anderen haben gesagt, wir müssen.
Wow.
Eigentlich weiß ich gar nicht.
Okay, spannende Herausforderung für dich, ja.
Ja, alle sind willkommen. Also das ist, wenn das so ist und ich habe da wirklich viel Verständnis für, dann ist das so. Und am Ende kommt ja doch immer irgendwas bei. Das Gute an dem Thema ist ja, du zeigst ein paar Sachen und lässt die Leute ein paar Sachen ausprobieren. Und dann sind wirklich, ein Großteil der Menschen sagt dann auch, ja, das stimmt. Also das ist wirklich gut, dass ich das dann so machen kann. Das hilft mir.
Ja. Ich höre an der Stelle auch raus, dass du wunderbar in der Lage bist, zu gucken, wo genau kann ich anknüpfen. Also du kriegst raus, wo stehen die gerade, und darauf sattelst du auf. Und wenn dann die Datenschutzfragen zuerst kommen, okay, dann werden die zuerst abgearbeitet und dann kommen die anderen Themen danach. Aber dann ist schon mal eine Hürde sozusagen beiseite geräumt, dann ist die Offenheit vielleicht mehr gegeben. Und das ist ja auch wichtig. Also das ist ja auch eine Art Fähigkeit bei Menschen wie uns, dass wir dann irgendwie erkennen können, wo genau setzen wir jetzt an mit diesen Menschen und wie kriegen wir die ins Boot.
Ja, genau. Und dann haben wir ja auch wieder die Schleife zum Eingang. Ne? Genauso sehen wir, und dann nehme ich dich einfach mal mit an meine Seite, genauso gehen wir ja auch mit QM-Systemen um. Ne? Das ist ja auch nicht, dass du oder ich jetzt kommen und sagen, hier, das muss man so machen, sondern dann setzen wir ja genauso da an, was habt ihr hier, was ist euch wichtig, ne? Wie seid ihr so drauf und was wäre jetzt ein guter erster Schritt. Und das unterscheidet dann, glaube ich, auch die Qualität, und dann haben wir ja auch wieder das Menschenzentrierte ganz nach oben gestellt.
Jetzt hast du den Sack wunderbar zugemacht. Vielen Dank. Ich hatte jetzt noch eine Sache im Pad, oder kannst du mir gerne sagen, hast du da noch Lust drauf? Ich finde es immer, wenn am Ende nochmal so eine kleine Geschichte aus der Praxis erzählt.
Ja.
Kannst du dich vielleicht erinnern an ein Ereignis in deiner jüngsten Vergangenheit, wo diese beiden Themen einfach auch bei deinen Kunden, Kundinnen auf eine gute Art aufgegriffen wurde, wo du überrascht warst, dich gefreut hast, wow, ey, das ist doch eine tolle Sache, das möchte ich gerne mal weitererzählen. Ist da irgendwas geschehen, was wir hier noch bringen könnten?
Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob es genau das trifft. Wie gesagt, ich habe manchmal große Organisationen und hatte eben jetzt, jüngst betreue ich eine recht große Diakonie. Da geht es auch um das Thema, eigentlich ging es gar nicht um KI, sondern es ging um, wie kriegen wir unser QM-System ein bisschen entspannter und zugänglicher für die Leute. Und in dem Team, mit dem ich arbeite, ist der IT-Leiter, der Datenschutzbeauftragte, Abteilungsleitungen von allen Abteilungen. Und dann haben die eben dieses Thema mit den Prozessen gehabt. So. Gleichzeitig sich sehr für KI interessiert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weil immer wieder diese Fragen kamen, könnte man da, und ich habe gehört, und mit KI geht irgendwas, habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt einmal einen Break. Wir machen jetzt 2 Stunden KI. im Prozessmanagement, damit ihr einfach eine Vorstellung habt und dann könnt ihr gucken, was ihr damit macht. Das Ende vom Lied war dann, dass die mir beim nächsten Treffen einen Entwurf für, wie sollen die Prozesse zukünftig aussehen, gezeigt haben, der komplett KI integriert hat. Und die Idee, die sie jetzt verfolgen, ist, sie werden zu jedem Prozess ein Video produzieren, das erklärt wichtige Dinge, die da drin sind. Sie werden jeden Prozess in drei verschiedenen Varianten für die Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Und ich kann mir aussuchen, ob ich das als Flussdiagramm, als Tabelle oder Fließtext haben möchte. Oh. Und haben dann auch die, also sie hatten sehr komplizierte Flussdiagramme, haben von KI dann diese Flussdiagramme vereinfachen lassen und die Sprache vereinfachen lassen. Ja. Und hatten das dann schon, als wir uns wieder gesehen haben, an einer Pilotgruppe getestet von Mitarbeitenden, die von nichts eine Ahnung haben. Und die waren höllebegeistert. Und das war so der Einstieg in, wir werden agiler in unserem Handbuch und das muss jetzt alles anders werden. Das fand ich toll.
Ja, oh, wunderbar. Schöne Geschichte. Also da auch KI auf eine brillante Art und Weise eingesetzt, nämlich ansprechender, kürzer, leichter stehen. Dachte jetzt gerade, und genial wäre ja, wenn sie es dann auch noch lustig machen könnte.
Irgendwie. Ja, und bunt. Immer bunt finde ich auch immer wichtig. Ja, nächster Schritt.
Vielen, vielen Dank. Das war ein wunderbarer Abschluss. Liebe Ursula, es war ein tolles Gespräch. Es hat so einen Spaß gemacht. Also ich bin total begeistert, wieder mal auch von diesem Thema. Ich finde, du schaffst das immer wieder auf wunderbare Art und Weise, einen da auch mitzunehmen und deine Begeisterung, auch dein Vertrauen in diese Technologie ein Stück weit rüberzubringen. Vielen Dank, dass du da warst und das hier so offen geteilt hast. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ich danke dir. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dann alles Gute bei den nächsten Workshops. Ich wünsche dir weiterhin so tolle Erlebnisse und ich bin sicher, wir hören und sehen voneinander.
Auf jeden Fall. Danke.
Wow, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich habe in diesem Gespräch eine ganze Menge mitgenommen. Nicht nur, wo genau es wirklich Sinn macht und sehr viel Zeit sparen kann, KI einzusetzen. Erstaunt hat mich auch, dass KI zwischen den Zeilen lesen kann und Stimmungen wahrnimmt und rausfiltern kann, zum Beispiel aus Mitarbeiterbefragungen oder Kundeninterviews. Sehr spannend. Allerdings wurde ich auch wieder daran erinnert, dass KI Tücken hat. Nicht nur, dass sie halluziniert und einfach Dinge erfindet, die Sache mit dem letzten Wort, sondern dass sie auch Vorurteile und verzerrte Wahrnehmungen reproduziert, weil das, was sie da verarbeitet aus dem WWW, das kommt ja von Menschen. Und die haben eben immer auch ihre eigenen Wahrnehmungen und Wahrheiten. Also nochmal vielen Dank, Ursula Wienken. Ja, und bevor ich mich verabschiede, noch ein kleiner Hinweis auf das nächste Mal. Denn ich habe schon wieder ein spannendes Gespräch für dich. Björn Büchs, der Betriebsklimaschützer und Humorist, kommt das nächste Mal zu Wort und mit dem diskutiere ich unter anderem über Führung und gute Zusammenarbeit und über Führungsersatzleistung. Geniales Wort, oder? Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib natürlich weiter neugierig. Deine Susanne.